Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung von Schneewittchen. Ihr werdet es nicht glauben, es gibt eine neue Schneewittchen-Verfilmung von Disney, die startet am 20. März in den deutschen Kinos. Ich bin Stu Wittchen und mein Prinz Charming sitzt mir im virtuellen Raum gegenüber, nämlich ist der Timo. Hallo Timo.
Hi ho, hallo, oder so.
Timo, ich glaube, wir beide sind zu groß, also körpergrößentechnisch, um als Zwerg durchzugehen, aber welche Rolle würdest du dir denn wünschen, in Schneewittchen zu spielen?
Achso, ich hätte diverse diverse Zwergrollen würde ich abdecken. Also Grumpy,
ja.
Sleepy wäre auf jeden Fall so, sind so meine beiden Character-Items. Also da wäre ich schon dabei. Ansonsten, Spoiler-Alarm in dieser neuen Schneewittchen-Verfilmung eigentlich kein.
Das ist interessant. Aber für euch da draußen sei mal gesagt, Schneewittchen ist ja im Original einer der wichtigsten Filme, die Walt Disney je gemacht hat. Das war ja wirklich der Film, der Walt Disney von einer sehr kleinen und fast schon bankrotten Firma hingeführt hat zu einem großen Studio. Und das war vielleicht der erste, der größte, der wichtigste Schritt, den das Studio damals getan hat. Und jetzt kommt halt endlich am 20. März, wobei endlich in Anführungszeichen, das Live-Action-Remake mit Rachel Ziegler als Titelheldin und Gal Gadot als böse Stiefmutter. Und wir werden auch versuchen, jetzt gleich über diesen Film zu reden, aber ich würde, wenn es dir recht ist, Timo, gerne im Vorfeld mal ein bisschen darüber auch reden, was da in der Vorproduktion und in der Planung vielleicht alles schiefgelaufen ist. Denn ist dir eigentlich bewusst, dass dieser Film wirklich eine massive Wandlung durchgemacht hat?
Ich weiß, glaube ich zumindest, dass es mal zumindest Kontroversen gab, was natürlich die Besetzung der Hauptdarstellerin durch Rachel Ziegler gegeben hat, weil es ja keine weiß wie Schnee seiende Schneewittchen ist, sondern eine ich muss jetzt meine Bildungslücke kundtun, ich glaube, sie hat auf jeden Fall südamerikanische Wurzeln in ihrem Verwandtschaftsstammbaum. Den Rest weiß ich nicht mehr. Ich war aber auch heute ehrlich gesagt überrascht, als ich den Abspann sah, wer da Regie geführt hat, weil ich da gar nicht mehr an Bord war. Ich nicht mehr wusste, wer macht den. Ich hatte auch Gal Gadot kurz vergessen, dass sie dabei ist. Und beim Rest des Casts muss man ja ein bisschen gucken, wen man da überhaupt so kennt. Ich hatte ein bekanntes Gesicht. Ansonsten klär mich gerne auf. Ich bin mal wieder meinem Ratschlag gefolgt und bin den Schloggerweg gegangen. Ich kannte keine Trailer. Und ich wusste nur vorab, dass es halt diverse Kontroversen und quasi schon das Ding getankt war, bevor es eigentlich an die Kinokassen kommt.
Ganz genau. Also es fing, glaube ich, damit an, das Projekt wurde angekündigt und das war in der Zeit, wo Disney halt gefühlt alle ihre Trickfilmklassiker neu adaptiert hat. König der Löwen, Aladdin, Pinocchio, Die Schöne und das Biest, und die waren ja wirklich teilweise sehr, sehr erfolgreich. Und dann hat Peter Dinklage, den wir ja aus Game of Thrones zum Beispiel kennen, gesagt, dass er es irgendwie problematisch findet, halt, dass Zwerge, wie sie dargestellt werden, diesen Märchen. Und das konnte ich irgendwie nachvollziehen. Ich meine, du und ich, wir sind nicht kleinwüchsig, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es durchaus nicht so cool ist, wenn du immer nur die gleiche Rolle spielst, nämlich ein Zwerg in Schneewittchen und die sieben Zwerge. Das führte dann dazu, dass Disney wohl angekündigt hat, die Zwerge aus CGI-Figuren zu machen. Das führte dann wiederum dazu, dass andere kleinwüchsige Darsteller gesagt haben, Leute, das ist total scheiße. Wir sind stolz darauf, halt kleinwüchsig zu sein und wir spielen gerne Zwerge, weil was sollen wir sonst spielen? So hart es klingt. Ne? Also muss man ganz klar sagen, klar, Peter Dinklage, der kann mittlerweile auch in Anführungszeichen, wirklich ganz große Anführungszeichen, normale Rollen spielen, aber jede andere kleinwüchsige Darstellerin wird einfach immer so als Zwerg besetzt. Das ist halt einfach so. Und das war somit die erste Kontroverse. Dann natürlich die Kontroverse, dass der Film viele Nachdrehs hatte und wohl einiges im Unreinen war. Denn, und pass auf, jetzt kommt das große böse Wort, Timo. Bist du bereit für das große böse Wort?
Ich weiß es nicht, aber ich halte schon mal die Unterbuchse fest.
Vogue. Disney hatte ja versucht, so ein bisschen im Woker zu sein und ist damit ja durchaus ein bisschen kommerziell auf die Nase gefallen. Strange World war ein kapitaler Flop. Wish, obwohl es irgendwie 100 Jahre Disney feiern sollte, hat keinen interessiert. Natürlich gab es auch weiterhin Erfolge, aber mit dieser Woken-Ausrichtung hat Disney eher Probleme gehabt als alles andere. Dazu kam politischer Druck, sodass der Film jetzt wohl auch so ein bisschen auf Anti-Vogue wohl, was heißt nicht Anti-Vogue, aber nicht so Vogue, wie ursprünglich gedacht war, wohl konzipiert worden ist. Ich, wie gesagt, wir beide waren nicht dabei. Aha. Und um das ganze Theater noch in Perfektion abzuschließen, kam irgendwann raus, hey, Rachel Ziegler ist pro Palästina und Gal Gadot ist pro Israel und zack, fertig war die Lauge. Und bei dem ganzen Hin und Her ist es schon ein bisschen schwer, sich auf das Wesentliche zu fokussieren, nämlich auf die Frage, ist der neue Schneewittchen von Walt Disney ein guter Film oder ist er es nicht? Ja, damit habe ich meine Chronistenpflicht, glaube ich, erfüllt. Aber
voll gut. Also ich wusste wirklich, ich hatte das, du hast ja völlig recht, also Gal Gadot natürlich als Israelin eher pro Israel, dadurch momentan schwierig, aber beide Seiten, wir wissen das ja, ich fand das ja bei den Oscars, die beiden für den besten Dokumentarfilm, fand das eine sehr rührende und schöne Szene, dass sie halt wirklich gezeigt haben, so ey, wir können hier gemeinsam einen Oscar gewinnen, wo ist eigentlich das Problem, und man merkt halt, dass da Politik hintersteckt. Einmal kurz, um auch deinen wirklich guten Monolog und deinen guten, das wollte ich gar nicht sagen, wie heißt denn das Wort? Dein gutes Entre ein bisschen aufzunehmen, das ist schon, glaube ich, ein bisschen das Schwierige mit Disney, dass die also unter Disney ist dieses Woke tatsächlich so eine Art Schimpfwort geworden. Mhm. Weil sie das so von oben steuern wollen, weil sie es nicht organisch einbetten wollen, sondern weil sie so von oben sagen, so, wir müssen jetzt woke sein. Das kommt bei Twitter, in der Twitter-Bubble super an, zumindest in der Twitter-Bubble, die es vor 5, 6 Jahren mal gab, die jetzt ja sich doch deutlich in eine andere Richtung bewegt, nämlich eher so das, was ich sagte, woke als Schimpfwort benutzt. Und deswegen ist diese von, also wie alles, wenn sich das organisch ergibt und wenn es Sinn ergibt, ist das überhaupt kein Problem. Ich kann mich aber auch an Debatten erinnern, als damals Per Anhalter durch die Galaxie verfilmt wurde und die Hauptrolle neben Martin Freeman von Ford Prefect mit Mos Def besetzt wurde, also auch ein afroamerikanischer Schauspieler, und es große Aufschreie gab. Und jetzt gerade vor kurzem, ich glaube noch nicht, dass es bestätigt wurde, aber ich weiß, dass der Darsteller für den Snape-Charakter in der HBO Max-Serie oder Max-Serie für Harry Potter auch ein Schwarzer sein soll. Und das auch schon wieder. Aber das
bestätigt mittlerweile, ja.
Ist das schon tatsächlich
so? Ja.
Also da auch wieder, und man merkt es halt, wie du machst es nie richtig, weil es gibt die einen, die sagen, es steht in der Vorlage nicht so drin, das kann nicht sein. Während andere sagen, das ist doch das Abbild der Gesellschaft. Da bin ich auch, glaube ich, eher dabei, weil es mir nicht so wichtig ist, welche Hautfarbe jemand hat. Hauptsache er spielt es ordentlich. Und dann gibt es natürlich diejenigen, die das quasi genau in die andere Richtung drehen und sagen, wir wollen das klassisch haben und es soll nicht woke sein, sondern das soll sich so ergeben, wie das ist.
Ja.
Schwierig. Es ist wirklich ein ganz schwieriges Thema, weil natürlich auch so ein Film dadurch ganz schnell zum Politikum werden kann und man so, wenn er denn filmische Qualitäten hat, die vielleicht mal leicht in Vergessenheit geraten.
Ja. Ich glaube, wir können jetzt zum Kern unseres Podcasts kommen und versuchen so ein bisschen die Politik zum auf dem Seitenstreifen stehen zu lassen, aber ich bin mir sicher, sie wird garantiert nochmal zurückkommen. Und lieber Timo, das ist jetzt eine Aufgabe für dich, die sehr, sehr schwer ist, denn wir haben es hier mit einem komplexen narrativen Werk zu tun, das eine sehr genuine Geschichte erzählt, die wir so noch nie gesehen haben. Aber ich bin mir sicher, wenn es hier jemand schafft, dann bist du es. Deswegen, lieber Timo, sei so gut und verrate uns doch mal, worum geht es in Schneewittchen?
Für diejenigen, die den Podcast nicht sehen, sondern hören, ich habe mich gerade nicht nur mental, sondern auch physisch auf diese herausfordernde Arbeit vorbereitet. Es geht in Schneewittchen um das titelgebende Schneewittchen. Das ist eine Königstochter von einem tugendhaften Königspaar in einem nicht näher genannten Königreich. Irgendwann kommt es dazu, dass die Mutter dieser tugendhaften Schneewittchen verstirbt, der Vater eine neue Frau ehelicht, wie das in Märchen halt so ist. Mhm. Und irgendwann aus dieser Stiefmutter, die am Anfang noch ganz nett erscheint, Klammer auf, gespielt von Gal Gadot, Vater gespielt von weiß ich nicht, Schneewittchen gespielt von Rachel Zegler. Und irgendwann kommt es dann auch, dass der Vater unter mysteriösen Umständen verschwindet und Schneewittchen mit ihrer Stiefmutter allein gelassen wird. Und die Stiefmutter verdonnert sie quasi dazu, wie das so böse Stiefmütter im Märchen machen. Die soll halt keine Königstochter mehr sein, sondern die macht jetzt so Marktaufgaben, die putzt halt und ist dadurch tatsächlich auch nicht mehr auf der Bildfläche und wird irgendwann in diesem Königreich so ein bisschen vermisst, weil diese böse Stiefmutter tatsächlich dieses Königreich, sag mal so, auf links dreht. Also die Leute eher hungern lässt, ihren eigenen Reichtum anhäuft. Und irgendwann kommt es dazu, dass der sehr allzu bekannte und in den Vorlagen immer genutzte Spiegel sagt, ja, mein liebes Stiefmütterchen, du bist zwar irgendwie schön und auch fair, wie das so schön heißt, aber Schneewittchen ist doch noch ein bisschen geiler als du. Woraufhin sich die böse Stiefmutter schließt, die muss verschwinden und betrauftragt einen Henchman, sie um die Ecke zu bringen und ihr sogar das Herz rauszuschneiden. Ja, und so kommt es, dass die gute Schneewittchen ins Exil muss und wie es im Exil manchmal so ist, man kann sich ja nicht aussuchen, wo man nächtigt und dann gerät sie in eine kleine mysteriöse Hütte und da hat sie ganz kleine Betten und legt sich in das Bett von 7 Zwergen. Und wie es danach weitergeht, das möchte ich aus Spoilergründen lieber nicht erzählen.
Okay, ja. Vielen Dank auf jeden Fall. Das war eine sehr schöne Beschreibung des Inhalts. Und du hast gesagt, du hast keinen Trailer gesehen.
Nein.
Ich habe, glaube ich, 1-2 Trailer gesehen. Und als der Film angefangen hat, gab es wirklich einen Moment, wo ich positiv überrascht war, weil ich mir dachte, hey, so scheiße wie im Trailer sieht das gar nicht aus.
Okay.
Also,
ja gut.
Ich pass auf, das hat sich nicht gehalten. Das sage ich direkt. Aber es gab so einen Moment, wo ich halt Schneewittchen sehe, wie sie an so einem Brunnen steht. Und ich dachte mir, wenn ihr nicht diese verkackten CGI-Vögel da noch hättet, sähe das aus wie ein echter Brunnen und ich würde glauben, dass der existiert. Und das ist eine Problematik, die sich für mich konsequent durch diesen Film zieht. Es gibt immer wieder Momente, wo ich wirklich baff war, also ungelogen. Ich habe wirklich einmal laut so gemacht, weil ich dachte, oh mein Gott, die haben hier wirklich in einem echten Wald gedreht, nur um dann 3 Minuten später Szenen zu haben, wo du denkst, so, da ist nichts echt. Da ist nichts echt und du siehst es halt. Und diese Inkohärenz, nenne ich mal, zieht sich für mich durch den gesamten Film und nicht nur stilistisch, sondern auch narrativ. Dieser ganze Film ist für mich komplett unbeständig. Wie ist es bei dir?
Oh, ich fand ihn sogar recht beständig, aber auch beständig eintönig, was so das Design und Sets angeht. Also ich hatte sehr häufig das Gefühl, dass das, ich nehme mal mein Lieblingsbeispiel, ist es so eine, also ein angerichteter Hügel und der Rest ist halt Hintergrund Stagecraft. Also du hast das Gefühl, sie sind auf so einer 4x4 Meter großen Bühne. Da ist halt ein Hügel hingebaut worden, da ist ein bisschen künstliches Gras, da steht Schneewittchen drauf und geht da so rüber und der Hintergrund ist halt komplett Compositing bzw. Stagecraft. Und das hatte ich bei so vielen Stellen. Ich habe auch, bin jetzt, muss ich zu meiner Schande gestehen, habe den echten Wald nicht erkannt. Also ich bin gespannt, an welcher Stelle das gewesen ist.
Es gab halt wirklich 2-3 Szenen, wo ich dachte, okay, das ist vielleicht dann doch noch Studio, aber es sieht zumindest sehr nach Wald aus, weil im Trailer her wirkt das alles nur künstlich. Deswegen möchte ich dem Film gar nicht vorwerfen, dass er visuell irgendwie verrottet oder so ist. Er ist nicht schön, finde ich. Aber ich hatte es mir schlimmer vorgestellt.
Okay, also das ist natürlich geil, weil du quasi durch die niedrige Erwartungshaltung schon so ein bisschen dich auf das richtige Niveau runtergesoffen hattest. Also runtergesoffen im filmischen Sinne, runtergeschaut sozusagen hattest.
Ja, ist wirklich so, ja.
Während so der heutigen Vorstellung viele auch so mit einem Seufzen und Stöhnen schon reingingen und auch so eine Atmo ist, so nach dem Motto, na, das kann ja nichts werden und das ist natürlich eine ganz schwierige Grundvoraussetzung für so einen Film. Ich bin ehrlich, nach 25 Sekunden wird ja das erste Lied angestimmt und da war mein Nebenmann machte einmal nur und ich dachte, ja, ich fühle es, aber ich habe halt nichts anderes erwartet. Ich hatte mit 8 bis 12 Songs gerechnet. Dementsprechend war das für mich schon jetzt nichts, was mich großartig überrascht hat, dass das natürlich ein auf 108 oder 110 Minuten aufgeprotztes Musical ist und oder ein Film mit sehr vielen Musikeinspielungen. Und das war jetzt nicht das größte Problem vom Schneewittchen-Film.
Ja, also ich muss auch sagen, ich hatte das Gefühl, nach einer halben Stunde, dass der Film eigentlich schon das alles erzählt hat und zum Ende kommen könnte. Aber wie du schon sagtest, durch diese ganzen Songs wird das so aufgebläht. Ich würde den Film nicht als langatmig bezeichnen, aber du merkst irgendwie, sie strecken ihn wirklich streckenweise, schönes Wortspiel, sehr massiv. Und die Songs sind auch fast alle es tut mir leid, ich bin kein Musical-Fan, aber die Songs sind fast alle scheiße. Ist es einfach so. Keiner der Songs hält sich wirklich am Trommelfell fest, außer halt die Klassiker, die wir alle kennen, wie Hi Ho oder so. Aber selbst diese Songs sind halt irgendwie unterlegt mit einer Szenerie, mit Bildern, die auch irgendwie nicht so wirklich dazu passen. Weil dieser Film vorgibt, ein Märchen zu sein, aber er wirkt auf mich niemals märchenhaft. Das ist ganz seltsam.
Also du hast ja ein großes Problem. Also wer jetzt wirklich Schneewittchen als Märchenstoff nicht kennt, kann sich vielleicht hier noch ja überraschen lassen von dem, was hier passiert. Aber wer auch nur ein Märchen kennt oder vielleicht den Originalfilm oder den von uns vorhin im Vorgespräch schon erwähnten Spieglein, Spieglein von Tarsim, der tatsächlich es geschafft hat, ja schon vor über 10 Jahren, diesem alten Stoff, also wirklich uralten Stoff, nochmal zumindest zwar nicht inhaltlich was sehr groß Neues beizumengen, aber zumindest so ein paar neue frische Ideen reinbringt. Und das kann man hier wirklich bei Schneewittchen sagen, der hat halt wirklich gar keine eigenen Ideen. Der macht halt das, was du schon sagtest, der bläst Sachen auf, zieht sie in die Länge, mengt CGI-Tiere hinzu, bei denen ich das Gefühl hatte, die sind eigentlich nur drin, damit Disney ein paar Kuscheltiere mehr verkaufen kann für das junge Publikum oder für das ganz junge Publikum. Die sollen süß oder mal süß sein, mal sollen sie ein bisschen tuffig sein. Die Zwerge dürfen gerne mal ein bisschen plump, slapstickig sein, aber so eine eigene Idee, die einen so richtig vom Hocker reißt, hast du hier über die 108 Minuten halt gar nicht. Also hatte ich zumindest nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
Nee, gebe ich dir vollkommen recht. Das war alles sehr einfach gehalten, sehr plattgewalzt. Also simpelste Sachen wurden wirklich plattgewalzt. Ich muss auch sagen, und das ist eine Sache, die ich total interessant finde, die Zwerge, die 7 Zwerge. Die sind ja CGI. Ich dachte mir, okay, vielleicht wollt ihr es halt gerne so machen, okay, ich gebe euch das. Aber sie wirken zum einen nie wirklich authentisch. Sie wirken halt immer wie CGI-Wesen. Also, du hast nie das Gefühl, dass Schneewittchen mit denen wirklich interagiert. Und was ich halt dann total spannend finde, dass es im Laufe des Films ja noch eine kleine Nebenfigur gibt. Das ist wirklich ein kleinwüchsiger Darsteller, der am Ende sogar eine sehr wichtige Tat begeht, sage ich mal. Und dann dachte ich mir, aber wenn ihr den halt nehmt, warum nimmt ihr dann nicht einfach Kleinwüchsige halt für die Zwerge? Ich meine, du wirst halt bei der Thematik Kleinwüchsige und Zwergen spielen niemals einen Kompromiss, glaube ich, finden, den allen, wo alle sagen, jo, finde ich gut. Du wirst, glaube ich, damit immer einem vom Kopf stoßen. Aber ich für meinen Teil, das kann man gerne kritisieren, aber ich für meinen Teil habe halt lieber gerne menschliche Darsteller, wo ich halt das Gefühl habe, die interagieren miteinander, als dieses CGI-Gelump, was jetzt über die Leinwand da läuft.
Ich greife mal auch den Punkt, den du vorhin über Peter Dinklage gemacht hast, auf und würde mich jetzt doch wundern, wenn bei der ja immerhin auch schon verfilmten Hobbit-Trilogie, die ja nun als Buch keine Trilogie ist, aber in der Film-Trilogie eine geworden ist, da haben halt normale Menschen sogar die Zwerge gespielt. Also von Graham McTavish über
Tom,
ach, wie heißt er denn?
Und solche, ja.
Genau, den meinte ich. Das heißt, da hat sich damals, und das ist jetzt ja nicht 30 Jahre her, sondern 12.
Ja.
Da hat sich fast niemand darüber aufgeregt. Und da hat Peter Dinklage, der damals vielleicht auch noch nicht so bekannt und berühmt war, halt auch noch nicht gesagt, so hier, Moment, ich bin kleinwüchsig, warum werde ich denn nicht, oder warum könnt ihr nicht mich und Warwick Davis irgendwie besetzen? Insofern, ich finde nicht, dass Peter Dinklage da seiner Community irgendwie einen großen Gefallen getan hat, wenn du ja auch richtig sagtest, dass sich einige beschwert haben. Und nichtsdestoweder hat man sich jetzt bei Disney entschieden, aus meiner Sicht eine falsche Entscheidung, weil sie auch da wieder so ein bisschen das Charmante vermissen lassen, hat man sich zu CGI-Zwergen hinzu, oder hat man CGI-Zwerge sich dazu entschlossen, sie zu benutzen. Und ich sag's ja schon, die sind eher halt so, die sind nicht Comic Relief, aber die sind halt so durch ihre Typologien und ihre Charaktereigenschaften, die sie auch als Namen tragen, sind die halt wirklich eindimensional. Du hast da nie das Gefühl, dass die so echte Charaktere oder Figuren sind, sondern es sind halt so, ja, guck mal, das sind die Zwerge, die singen einmal drollig. Und dann sind die halt da.
Der Sleepy ist lustig, weil der schläft immer ein. Und der Sneezy, der niest immer. Das ist so,
ja, und der eine sah halt aus wie Alfred E. Neumann. Das war lustig.
Ja!
Dann sollte auch noch so ein bisschen dumpy sein. Also,
ja.
Da dachte ich dann auch, ja, okay. Und dann kriegt er noch so eine, dann sah er irgendwann aus wie der Prüfling bei Asterix erobert Rom, der immer sagt, das sind die Prüfungen, hier müsst ihr das und das machen. Da dachte ich, okay, aber also selbst eine Zeichentrickfigur oder halt ein echter Mensch haben halt mehr Dimensionalität. Und diese Zwerge sind halt wirklich furchtbar eindimensional. Sie sind allerdings auch, muss man jetzt zugutehalten, in diesem Film nicht die einzigen Figuren oder die einzigen Protagonisten, die, wie ich finde, vollkommen langweilig und eindimensional sind.
Ich kann dir
und
gerne.
Und erinnert halt auch wahrscheinlich, also ich weiß gar nicht, wie es ohne CGI gewesen wäre. Wäre eine spannende Frage.
Ich kann dir gerne die Anzahl aller Figuren nennen, die in diesem Film eindimensional sind. Alle.
Ja.
Es ist so. Punkt. Ich muss sagen, im Vorfeld wurde ja Rachel Ziegler auch ein bisschen gescholten, weil sie irgendwie kein richtiger Schneewittchen-Typ sein soll. Ich finde die vom Look, fand ich die absolut super, hat mich gestimmt. Ich muss sagen, dieses klassische Snow White-Kleid, was sie hier angezogen haben, das wirkte auf mich ein bisschen arg billig teilweise, aber okay, ich bin auch kein Modeexperte. Pass auf, keiner von uns, glaube ich, hat erwartet, dass wir jetzt einen Snow White-Film sehen, wo das Märchen neu erfunden wird, wo die Figuren irgendwie große Entwicklung machen. Keiner hat das erwartet. Aber du musst halt dann schon irgendwie eine Art Film liefern, eine Geschichte liefern und sie so erzählen, dass du investiert bist, dass du mitfieberst. Mhm. Und das war bei mir zu keiner Zeit der Fall, weil dieser Film auch wirklich nicht funktioniert. Bestes Beispiel, Gal Gadot als böse Stiefmutter, sieht zum einen die hat so ein Outfit an, das wirkt irgendwie nicht billig, aber ich war so abgelenkt. Das ist so ein reflektierendes Outfit, wo ich immer dachte, ja, damit kommst du gut im KitKat-Club in Berlin rein, aber als böse Hexe, das kaufe ich dir nicht ab.
Das ist spannend, weil ich sogar, und da waren wir uns relativ einig in unserem Kreis, dass Gal Gadot sogar das gar nicht so verkehrt macht, überraschenderweise. Also ich fand sie gar nicht so, also das klingt jetzt auch wie so ein richtig schön vergiftetes Kompliment, so ähnlich wie, Mensch, dafür, dass deine Haare eigentlich hässlich sind, hast du halt aber eine schöne Frisur. Also dafür, dass ich Gal Gadot für wirklich, was Schauspieltalent angeht, etwas limitiert halte, fand ich sie jetzt als böse Stiefmutter, die ja nun wirklich folgende Eigenschaft hat, böse sein, fand ich sie okay. Ihre Outfits gebe ich dir, die sahen irgendwie ein bisschen billig aus, aber habe ich gleich noch einen Punkt, was Kostüme angeht. Ich hatte aber so ein bisschen, also ich fühlte mich so ein bisschen an Liza Minnelli erinnert, so als Sängerin. Und deswegen, ich war überrascht, sie hatte dann auch, ich glaube, 2 Gesangsnummern. Und die sind jetzt nicht wie Pierce Brosnan in den ABBA-Filmen, die sind schon so ein bisschen okayer, finde ich. Deswegen, also, ich finde an dem Film gar nicht so viel Positives. Eine positive Überraschung wäre, aber das dann auch wieder, weil die Erwartungen ja recht niedrig bei mir waren, wäre dann tatsächlich Gal Gadot, aber nicht ihre Outfits, da hast du vollkommen recht. Es gibt einen Moment, wo sie mal so ein bisschen Make-up tragen darf und so eine Verwandlung vornimmt. Der ist okay, aber der Rest ist halt wirklich, also Kostüme finde ich sowieso generell hier ein ganz schlimmes Thema. Den Punkt mit Schneewittchens Kleid. Ich habe halt das Gefühl, dass Disney will, dass die kleinen Mädels, wenn sie jetzt zu Fasching oder jetzt bei euch in Köln gerade war Karneval, dass sie ja halt denken sollen, guck mal, ich will genau dieses Kleid und du kriegst es halt auch genauso in dieser völlig reinen, langweiligen Form. Ich finde das Kleid einfach so furchtbar langweilig. Und alle anderen Figuren in diesem Film tragen ja wirklich keine Kostüme, so wie in Wicked, sondern die tragen halt Verkleidung aus so einer Grabbelkiste. So sieht das aus. Also als würde ich meinen Kindern die Verkleidungskiste hinstellen und sagen, bedient euch, es muss am Ende alles nur sauber bleiben. Und so sieht das halt hier im Film aus. Fand ich ganz schlimm.
Ja, gehe ich auch komplett mit. Also das Kostümdesign war auch wirklich nichts für mich. Ich habe ja den alten Schneewittchen-Film, diesen Trickfilm-Klassiker, der, glaube ich, auch diverse Oscars gewonnen hat. Ich habe den in der Wiederaufführung als Kind im Kino geguckt. Und ich weiß noch, dass mir der hat mich damals beeindruckt. Der hat mich als Kind aber auch wirklich so ein bisschen, ja, gegruselt. Da gab es wirklich Momente, gerade wenn halt eben die böse Königin da als dieses Mütterchen da auftaucht und das Finale auf dem Gipfel da. Und ich war wirklich ein bisschen platt, wie unglaublich mutlos, ohne Epik, ohne Nachdruck dieser Film vonstatten geht. Also, das muss ich sagen, wenn Gal Gadot als dieses Mütterchen auftaucht. Das ist eine tolle Szene. Diese Verwandlung, die haben sie gut umgesetzt. Das sieht wirklich toll aus. Aber da fehlt mir halt irgendwie der Punch. Und auch das ganze Finale. Ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr in einem Blockbuster-Film ein so ödes und vergessenswertes Finale gesehen. Und das schließt auch so Sachen wie Venom 3 mit ein. Also Snow White oder Schneewittchen hat wirklich kein Gespür dafür, Stimmung zu erzeugen. Der ist so wie so ein Flatliner. Weißt du, einfach so immer eins auf einer Linie, der bricht niemals wirklich aus und das ist echt schade, weil gerade wenn es halt darum geht, dass du dich halt sorgen musst um die Figuren, macht der Film halt wirklich gar nichts. Finde ich
so. Also er hat auch wirklich, ja, er hat so kleine visuelle Momentchen, also die von dir angesprochenen Zwerge, wenn sie mal so in der Lore sitzen und in den Schacht hinabfahren, denkst du halt so, okay, da bin ich wieder beim Hobbit, das hat so ein bisschen so Hobbit-Vibes, weil so du das Gefühl hast, boah, also die gehen da unter Tage und wir sehen nicht nur, wie sie in die Lore reinfahren, in die Luke und wieder rauskommen, sondern man sieht das halt einmal, aber auch da natürlich das Ganze verpackt in einer Song-Performance, um auch da wieder ein bisschen Laufzeit herauszuschlagen und so wirkt das Ganze, finde ich, wie du das auch schon gesagt hast, also es wirkt halt so wie gewollt, aber nicht gekonnt und dann am Ende ist das für mich wie so ganz miserable, eklige Streusel auf so einem ganz alten Stück Kuchen, was schon dreimal irgendwie gebacken wurde und wieder aufgewirbt wurde und ich habe da wirklich gar nichts dran gefunden und ich am frappierendsten finde ich, dass diese Figur des Jonathan, dieses
über den müssen
nicht mehr Prinzen, dass ich immer dachte, ich kenne diesen Darsteller irgendwoher, dann kam der Name ab und ich dachte, okay, keine Ahnung, ich kenne das Gesicht, dachte ich, aber es war so ein Allerweltsgesicht und so ein Mensch, der für mich überhaupt keinen Wiedererkennungswert zu haben scheint, dass ich ihn wirklich verwechselt habe oder einfach dachte, ich kenne den, weil ich schon ganz viele Menschen mal so gesehen habe, die so aussehen.
Ja, also dieser Jonathan ist ja so ein bisschen der Prinz Charming-Ersatz und ich kann ja auch nachvollziehen, dass man sich so ein bisschen von Prinz Charming Konzept lösen möchte. Aber, okay Leute, pass auf, kleiner Spoiler, pass auf, Snow White wird vergiftet und dann küsst Jonathan, aka der neue Prinz Charming, sie und sie erwacht wieder. Aber ich habe selten einen so leidenschaftslosen Kuss gesehen. Das ist halt wirklich so, einmal so ein bisschen, ne, Wangen befeuchten, das war's. Und da, wo ist da der Zauber? Wo ist da das Märchen? Mhm. Wo ist das Magische? Das ist halt das, was mich wirklich fast schon ein bisschen aufgeregt hat, weil ich dachte, Leute, das ist ein Märchenfilm, seid ein Märchenfilm. Und manchmal bekommen sie es ja hin. Zum Beispiel, ich mochte sehr gerne die Szene, wenn Schneewittchen das erste Mal in den Wald geht. Das hatte fast schon so ein bisschen Evil Dead Vibes. Natürlich alles sehr CGI-lastig, klar. Aber da war ich schon ein bisschen überrascht, so, okay, das hat jetzt eine Art von Stimmung, die für meinen Geschmack noch gerne noch ein bisschen länger hätte aufrechterhalten bleiben können. Aber immerhin, da haben sie es versucht. Aber dass sie das wirklich ansonsten sehr selten machen und gerade das Finale, ich war wirklich perplex, wie unglaublich schwach das Finale ist. Wirklich. Das war mit das langweiligste Finale, weil ich seit langem gesehen habe und wenn du dir halt, ich wiederhole mich, aber wenn du dir halt das Original anguckst, wie episch und imposant und auch wirklich gruselig das ist, und guckst dir jetzt das an und du denkst dir halt wirklich, Disney, ihr habt echt keine Eier mehr.
Ja, oder sie haben dann irgendwann dieses Projekt aufgegeben. Also manchmal wirkt das ja so wie so links liegen gelassene Projekte, die jetzt bei Warner dampft man sowas manchmal sogar nach Fertigstellung erst ein und sagt, dann wird nicht veröffentlicht, weil es so scheiße ist oder weil es in unseren Augen den Qualitätsansprüchen nicht reicht und das irgendwie die Marke verwässern würde. Und bei Disney hat man manchmal das Gefühl, sie verlieren die Lust am Projekt, weil sie merken so in der Produktionsphase, dass ihnen durch, und das ist ja wieder selbst verschuldet, dass sie durch eigene politische, also politische, firmenpolitische Entscheidungen, wie wir besetzen jetzt Rachel Zegler, die dann auch leider, das ist gar nicht böse gemeint, ich will gar nicht eine Frau als Mann jetzt den Mund verbieten, aber es ist halt wahnsinnig ungeschickt, sich zu äußern und zu sagen, ah, die Vorlage ist auch einfach, die ist ja altbacken und die ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Ja, Denken ist nicht verboten, aber halt doch deine Klappe. Also sag das doch einfach nicht, sondern sag, wir werden dazu einen interessanten neuen Weg finden, diese alte, wunderbare Geschichte, universelle Geschichte neu zu erzählen. So, fertig. Schon hast du alle abgeholt, die das Original mögen, lieben, abfeiern. Du hast die Leute vielleicht, die sagen, ach komm, ich fand zwar die anderen Realverfilmungen nicht so geil wie König der Löwen oder die Schöne und das Biest, aber ich gebe dem jetzt auch nochmal eine Chance. Du hast quasi deine Kundschaft einmal komplett verprellt und dann merkst du so in der Produktion, scheiße, wir haben jetzt aber alles schon ausgegeben. Also wir haben die Geschenke schon gekauft, jetzt können wir die Party aber nicht absagen. Und dann ist die Party aber so, die Gäste kommen rein und dann hast du immer so dieses Püt, ja, Stimmung, Konfetti. Und so fühlt sich für mich der ganze Film an. Wir wissen das ja schon, oder die HörerInnen wissen das schon, wir müssen ja nach unseren Vorführungen immer so ein Statement abgeben. Und ich glaube, ich habe noch nie so wenig gesagt, außer es ist für mich der egalste Film, den ich seit langem gesehen habe.
Ja, und das ist halt schon traurig, weil ich glaube, du hättest da wirklich was sehr Stimmungsvolles draus machen können. Und es gab ja auch schon in der Vergangenheit sehr interessante Schneewittchen-Filme. Du hast gerade eben schon den Spiegel der Spiegel erwähnt. Dann gibt es auch hier Huntsman und Snow White, mit, der nicht so gut ist. Und es gibt diesen Schneewittchen-Film mit Sigourney Weaver aus den 90ern, der wirklich mehr so Richtung Horror geht. Man kann daraus schon was machen. Und ja, ich finde halt, sie machen nicht das, was sie beim König der Löwen gemacht haben. Es ist keine 1-zu-1-Kopie. Sie versuchen schon so ein bisschen ihren eigenen Weg zu gehen. Aber dieser eigene Weg ist in diesem Fall halt einfach strunzlangweilig.
Und er ist halt ohne Vision und irgendwie richtig eigene Akzente zu setzen. Wir hatten jetzt diese Wokeness schon angesprochen, aber die ist halt total oberflächlich, weil am Ende ist halt die Wokeness darin, dass halt der Schwarze irgendwie den Kammerdiener spielt. Ja, schönen Dank dafür. Dann gibt's in der Räuberbande noch eine schwarze Frau. Genau, und den Jäger, der ja der Böse, da ist es auch schon wieder irgendwie ganz schwierig. Aber diese ganze Wokeness, diese ganze Narrativ, wirklich ohne Substanz sein, denn Wokeness ist halt komplett für einen Eimer. Wenn du am Ende die große Abschlusstanznummer machst und alle, wirklich alle, haben unschuldiges Weiß an. Also da denkst du halt auch, ja gut, dann danke für nichts. Also dann brauchen wir das auch gar nicht erst. Dann gibt es so in der Räuberbande so Ideen, so kleine Verbindungen innerhalb der Bande aufzubauen, dass der von dir schon angesprochene Zwerg mit einer aus der Räuberbande anbändelt. Also eine konventionell gewachsene, wie auch immer man das jetzt politisch korrekt formuliert, und man dann denkt so, ja, okay, also es baut jetzt gar nicht auf, also es wird jetzt einmal erwähnt, dass die irgendwie so ein bisschen, ne, guck mal hier, und dann war's das auch schon. Und so ist das bei, finde ich, bei Schneewittchen und bei Prinz John oder der hier jetzt Jonathan ist. Ist das genauso? Die gucken sich halt einmal so an und Rachel Zegler, ne, also no offense, die kann spielen, die kann singen, wenn mir das auch manchmal etwas zu theatral ist, aber egal. Aber wenn sie sich halt so anschmachten, schmachtet sie ihn an und er schmachtet halt gar nicht zurück, weil er das gar nicht kann.
Ja, man muss auch sagen, dass ich habe irgendwo mal aufgeschnappt, es wird ja im Abspann nur eine Drehbuchautorin erwähnt oder ein Drehbuchautor, aber angeblich sollen da wohl wirklich über ein Dutzend Drehbuchautoren dran gearbeitet haben. Und ich finde, das merkst du. Dieser Film wirkt wirklich auch erzählerisch nicht aus einem Guss. Diese ganze Geschichte mit diesem Prinz Charming Jonathan und seiner Räuberbande wirkt irgendwie so reingepfropft. Das wirkt nicht so, als würde es wirklich dazugehören. Was ich auch ganz seltsam finde, dass Schneewittchen und die Zwerge relativ wenig Zeit miteinander verbringen. Die lernen sich kennen, werden gute Freunde, dann kommt die Geschichte mit diesen Räubern und das war's. Und das ist echt schade, also, weil ich auch irgendwann die Trauer, wenn dann die Tragödie passiert mit dem Apfel, aber die Trauer der Zwerge, da wird es ja gar nicht drum gekümmert. Und vor allem ist es auch mehr eine Behauptung, weil, ganz ehrlich, es fühlte sich für mich so an, Schneewittchen kommt zu den Zwergen, Zwergen sagen, jo, bleib mal, am nächsten Tag wird sie vergiftet, alle Zwerge sind traurig. Und das ist mir zu wenig.
Ja, du hast auch permanent das Gefühl, als würden diese Etappen, also diese bekannten Stücke, also wenn du jetzt irgendwie so Bilderbücher, Märchenbilderbücher durchblätterst, sind ja so die Stationen meistens dann nur mal mit einem Bild erklärt, und so hatte ich das hier auch. Du hast diese Begegnung mit den Zwergen, wo die Zwerge etwas ganz Tolles lernen, nämlich, dass sie nicht so sauer sein sollen bei der Arbeit, sondern pfeifen sollen. Dann geht das alles leichter von der Hand und dabei ein fröhliches Liedchen trällern. Also das können sich auch mal Leute, da hatte ich so echt das Gefühl, das ist so Kapitalismus in seiner pursten Art. Also Gede, weißt du, wenn du bei Amazon im Lager am Band stehst, beschwer dich nicht für deinen schlechten Lohn, sondern pfeif ein Liedchen, dann geht das alles schon einfacher von der Hand.
Vielleicht ist es auch mal bei dir. Täglich.
Ja, genau. Wir pfeifen manchmal in Podcast. Wir schneiden das im Nachhinein durch auf Phonik, wird das rausgecuttet, ja. Das hört ihr manchmal nicht.
Ja. Ich muss aber ganz ehrlich
sagen. Aber spannend, da wollte ich noch auf eine Sache von dir eingehen. Ich finde es ganz spannend, dass du das Gefühl hast, du merkst, dass da viele Köche den Brei verdorben haben. Ich glaube, der Brei war von Anfang an total schal und hat gar nicht irgendwie das Mindesthaltbarkeitsdatum, drei Anläufe für das Wort, schöner Versuch, ist irgendwie schon seit 5 Jahren abgelaufen und das Ding ist halt von vornherein verhunzt.
Was ich halt total interessant finde, ist, dass in den letzten Wochen immer wieder gesagt wurde, wenn jetzt Snow White erscheint, das wird für Disney ein kapitaler Flop. Und jetzt war es aber so, dass die letzten Box-Office-Wochenenden wirklich schwach waren. Also jetzt, wo wir das hier aufnehmen, am 17. März, war es so, dass das letzte Wochenende das umsatzschwächste des Jahres bislang war. Und dass jetzt wirklich Leute sagen, wir hoffen auf Schneewittchen. Also hat sich die Stimmung so ein bisschen gedreht. Und jetzt, wo ich ihn gesehen habe, ich glaube, wenn du keine Erwartung hast und wenn du für einzelne Aspekte des Films anfällig. Wenn du ein dummes Kind bist, sagen wir es so, dann kann ich mir vorstellen, dass du damit echt eine gute Zeit im Kino hast. Ich glaube auch nicht, dass wir zwei Deppen hier das Zielpublikum sind.
Nein, nein, absolut nicht.
Auf der anderen Seite denke ich mir halt, Leute, ihr könnt euch auch das Original auf Disney Plus angucken. Das ist immer noch echt beeindruckend animiert, ist stimmungsvoller als jetzt das Remake. Es ist quasi umsonst, wenn du Disney Plus hast. Und es wirkt halt irgendwie eigen. Also das ist ein Film, den vergisst du auch nicht. Und jetzt beim Remake, ich kann dem halt wirklich zugutehalten, hey, sie haben es versucht, kein 1:1 Remake zu machen wie Der König der Löwen, den ich wirklich auch furchtbar finde. Ich finde, dass der Film keine kreative Bankrotterklärung ist. Aber er ist halt leider in den meisten Dingen, die er versucht, für mich ziemlich kolossal gescheitert.
Ja, ich frage mich auch, ob er quasi jetzt auch von seinem Starttermin her ein bisschen deplatziert ist. Also ganz offensichtlich sind wir beide nicht die Zielgruppe, sondern eher so Kinder zwischen 4 und zehn Jahren. So, ich glaube, 12-Jährige finden Schneewittchen richtig uncool. Also den Film würde ich als 12-Jähriger mega uncool finden. Mit dem, was oder das gesagt, ich finde, dass der, also wenn der noch in irgendeiner Form hätte funktionieren können oder besser funktionieren können, wäre das für mich so ein Weihnachtsfilm. Also wo du halt mit der ganzen Familie reingehst und ich sag's jetzt mal als zweifacher Papa, wo du vielleicht mit allen 4 reingehst und du hast deine beiden oder deine 5 oder 7 oder wie auch immer, wie viele Kinder du hast, packst halt in die Mitte, rahmst Mama und Papa ein und Mama und Papa haben mal schön 1,5 Stunden Powernap und können sich schön erholen, weil der Film ist nicht laut, auch wenn viel gesungen wird, da gibt's keine Jumpscares und so weiter. Der hat so einen Gruselmoment, bei dem ich schon wieder dachte, der ist fast für ganz klein schon wieder zu gruselig, der hört aber sehr schnell wieder auf. Aber ansonsten tut er halt, finde ich, er will keinem weh tun, er tut keinem weh und dabei ist er für mich dann halt, im Gegensatz zu dir, ich bin da tatsächlich ein bisschen härter, obwohl ich Verrisse irgendwie doof finde. Dennoch kann ich hier nicht anders, als dass ich sagen muss, ich finde den halt unheimlich banal und langweilig und deswegen wäre das von mir auch etwas, was ich dem Film durchaus vorwerfe. Ich finde, er hat wirklich keine eigenen Ideen, keine eigenen Visionen. Die ganzen Sachen, die du erwähnt hast, CGI-animierte Vögel, Gesangseinlagen, ich finde, einen in Anführungsstrichen Banger ist vielleicht sogar dabei. Wishing on a Wonder oder wie er heißt, also auch so ein Klassiker, auch das, so ein generischer Songtitel allein schon, dieses, das erste und das letzte Wort haben den gleichen Anfangsbuchstaben, ist halt so wie, wie heißt der, Sam irgendwas da, James Bond, Sam, was ist er denn? Verdammt. Sam Smith, genau. Ja, guck mal, schon eine Alliteration im Namen. Writings on the Wall. Sowas funktioniert immer. So ein Songtitel, der das erste und das letzte Wort das gleiche ist, ist immer catchy. Und das Lied ist auch catchy. Das ist aber auch das einzige Lied, an das ich mich erinnere, außer halt Hi Ho. Das muss man, aber das ist ja nun auch, das ist ja We Will Rock You quasi. Das kann man ja auch quasi mitbrüllen.
Ja. Es ist, also ich gebe dir der eigentlich auch komplett recht. Ich fand ihn, wie gesagt, ich glaube, bei mir war es einfach so, ich habe mit dem Schlimmsten gerechnet und es ist schlimm geworden, aber es war nicht das Schlimmste, um es mal so auszudrücken. Mir tat es auch ein bisschen leid, weil Regie führte ja Mark Webb, der hat ja seine Karriere gestartet mit 500 Days of Summer und das ist ja wirklich ein ganz charmanter, romantischer Film, aber in den letzten Jahren hat er ja wirklich nur Sachen gemacht, wo ich mir denke, armer Kerl, der hat ja auch die Spider-Man-Filme mit Andrew Garfield gemacht, wo ich tatsächlich sagen muss, ich finde die gar nicht so schlimm.
Nee, ich finde die beide ziemlich okay sogar. Ja,
genau, finde ich auch. Aber ganz ehrlich, ich glaube, hier war auch wirklich mehr so, hier unterschreib, dreh die Kamera nach links, dreh die Kamera nach rechts, Dankeschön, Mark Webb, hier ist dein Check, mach's gut.
Ich erkenne wirklich auch da gar kein Handwerk, also gar keine Stilistik, das ist alles so filmästhetisch nichtssagend. Also wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich mag eigentlich keine Verrisse und dennoch kann ich an diesem Film wirklich wenig gute Haare lassen. Ich bin dem Film aber auch nicht böse, weil du hast das Schlimmste erwartet. Ich habe halt wirklich nichts erwartet, außer dass viel gesungen wird. Es wurde viel gesungen. Es war inszenatorisch wirklich äußerst unterwältigend. Es war inhaltlich wirklich unterwältigend. Ja, und ich bin sehr gespannt, wie der am Boxoffice jetzt performen wird. Also wenn der jetzt quasi 35 bis 40 einspielt, Millionen am ersten Wochenende, wäre das für mich schon ein fast schon Erfolg, weil das für Disney natürlich unheimlich schwach wäre, weil sie mit einem guten Rating reingehen, sprich da können alle reingehen und den sich anschauen. Mhm. Sie kommen quasi aus einem Tal im Boxoffice, wo jetzt gerade Mickey 17 selbst für Warner-Verhältnisse zumindest am heimischen Boxoffice wirklich krass tankt und ich glaube ja schon irgendwie in 10 Tagen als Video on Demand veröffentlicht werden soll, damit er irgendwie da noch was, das ist wirklich das pervers schon fast. Ja. Nicht, dass Mickey 17, den hatten wir ja auch in der Besprechung, jetzt ein wahnsinnig filmästhetischer Hochgenuss wäre. Also ich finde, das ist, der hat fast schon so eine Streaming-Optik, obwohl Bong Joon-ho ein toller Regisseur ist, aber nichtsdestoweder ist das halt, finde ich, also dann brauchst du dich nicht wundern, dass originäre Stoffe, wobei Mickey 17 auch auf einer Romanvorlage basiert, aber wenn du dich einer darüber beschwerst, dass gut geklaute, aber selbstständige Stoffe wie The Creator oder wie Mickey 17, wenn die halt floppen oder zumindest nicht den Erwartungsstand halten, dann wundert euch bitte nicht, dass sowas wie Schneewittchen ins Kino kommt und ihr trotzdem sagt, ja, das ist aber auch scheiße. Und ich sage jetzt nicht, das ist scheiße, aber ich finde es halt furchtbar banal und langweilig, sowas im Kino zu sehen. Und ich würde wetten, in ein paar Jahren wird das für mich so ein Film, wo ich sage, weißt du was, ich kann gerade nicht schlafen, ich mach Schneewittchen an. Und kann ich ganz schnell, also kann ich ganz schnell habe ich ein, ich höre mir Writings, wie heißt das, Wishing on a Wonder oder Wonder, what I wish, ich habe schon vergessen, wie er heißt.
Wonderwall.
Wonderwall, der beste Titel mit 2W, Wonderwall, genau. Den höre ich dann und danach schlummer ich leicht und ich wache vielleicht wieder auf, wenn die Zwerge Hai Ho singen und dann irgendwann denke ich so, ja, ist schon, ist alles halb so wild. Aber es ist wirklich, ist kein guter Film.
Ich muss auch sagen, dass Schneewittchen auf mich auch wirklich nicht gewirkt hat wie Kino, sondern einfach wie so ein Disney Plus Streaming Exclusive, das sich ins Kino verirrt hat. Und ich bin mir auch sicher, dass der Film wahrscheinlich auf Disney Plus wesentlich besser laufen wird wie im Kino. Ich glaube, die ersten Prognosen sagen, dass er 50 Millionen wohl schaffen könnte am Startwochenende, was viel für uns wäre. Aber ich bin mir gerade unsicher, wie teuer der Film war. Aber er wird mehr als 50 Millionen gekostet haben. Und mit dem ganzen Hickhack da im Vorfeld, ich glaube tatsächlich, das wird für Disney insgesamt, glaube ich, ein Verlustgeschäft. Vielleicht kein so großes wie vorrangig gedacht. Man muss ja auch sagen, letztes Jahr hatte Disney mit Alles steht Kopf 2 und Deadpool vs. Wolverine wirklich zwei grandiose Hits. Dazu noch Der Planet der Affen lief besser als erwartet. Alien Romulus war ein großer Erfolg. Die können das aushalten, vor allem wenn jetzt mit Fantastic Four, Lilo und Stitch, Avatar natürlich auch noch am Ende des Jahres. Also Disney wird dieses Jahr wieder ordentlich Kasse machen. Die halten so ein Snow White aus. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin ja per se kein Feind von Neuinterpretationen und Remakes. Aber ich brauche wirklich in nächster Zeit kein weiteres Disney-Remake von einem ihrer Klassiker. Ich habe echt davon die Schnauze voll. Es gibt ein paar, die haben mir gefallen. Elliot der Drache zum Beispiel finde ich echt super, besser als das Original. Aladdin war, kann man machen, muss man nicht tun. Aber seien wir mal ehrlich, die meisten davon sind ja auch wirklich komplett egal. Selbst so ein König der Löwen, der 1,8 Milliarden eingespielt hat, selbst der läuft ja mittlerweile dem Original hinterher. Oder siehst du das anders?
Ich habe den mal angefangen im Rahmen einer Sichtung und habe den nicht beendet. Ich habe Mufasa auch nicht gesehen. Ich habe diese Realverfilmung versucht zu vermeiden. Nicht jetzt aus Prinzip nach dem Motto, nee, Disney kriegt dafür nicht mein Geld, sondern genau wie du das halt sagst jetzt, mir erschließt sich der Sinn nicht, warum man da eine 1:1 Kopie erstellt und das Live-Action-Film nennt, wenn das doch alles aus dem Computer kommt. Also das mag ja alles ganz gut und interessant sein und ich habe das im Rausgehen zu einem Kollegen gesagt, dagegen erscheint so ein Maleficent vor 10 Jahren, also zumindest der erste, an den zweiten kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber ich fand den ersten, den habe ich im Kino gesehen, fand den echt im Nachhinein sowieso noch viel besser, als ich damals ihn fand. Und der war echt okay. Der war halt irgendwie, der hatte einen guten Score, der hatte eine tolle Besetzung, wie ich finde. Der hatte einen interessanten Dreh, nämlich, dass wir das Ganze jetzt nicht aus der Perspektive von Dornröschen sehen, sondern eher aus der Perspektive der bösen Fee Maleficent, die aber gar nicht so böse anscheinend war oder ist oder missverstanden wurde. Das fand ich irgendwie alles interessanter als jetzt Snow White oder Schneewittchen. Und es macht mir, also du hast mir jetzt auch nicht im Nachhinein quasi Lust gemacht darauf, jetzt mich auf Mufasa zu stürzen oder den mit Emma Watson, diesen die Schön und das Biest mal nachzuholen. Also ich habe zwar, glaube ich, jetzt immer wieder mal ein Disney Plus Abo oder würde mir immer wieder eins ordern für diverse Nachguckungen oder Rewatches, aber auf diese Realverfilmung bekomme ich gerade durch Schneewittchen und da deine Worte, überhaupt keine Lust, mich da mal ja quasi in die Materie reinzugucken. Ich bleib da bei meinem König der Löwen Original. Ich habe den zweimal im Kino gesehen, ich finde den wunderbar. Ich mag das Schneewittchen Original. Wie gesagt, ich mochte Maleficent und den Rest brauche ich echt nicht. Und Disney, bitte gebt doch mal was Originärem eine Chance. Also ich freue mich jetzt wirklich noch mehr auf diesen Elio dieses Jahr. Da bin ich gespannt, ob das jetzt im Sommer mal was wird, was ja machen könnte.
Wobei der mich auch ein bisschen hin und her gerissen, weil ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, der wurde ja verschoben. Und es gab ja davor schon mal einen ersten Teaser. Und wenn du diesen ursprünglichen Teaser anguckst, wird schon sehr deutlich, dass sie anscheinend sehr viel verändert haben. So von der Story her, vom Pacing her, wie der Junge reagiert. Sei es drum, ich bin auch gespannt auf Elio. Und das haben wir nicht vergessen, Zoomania 2 kommt auch noch im November. Das heißt, Disney wird dieses Jahr so viel Kohle machen. Von daher, ey, ganz ehrlich, geht nicht bitte in Snow White. Disney wird dieses Jahr genug Kohle machen. Ihr müsst nicht Snow White gucken. Und ich würde sagen, ich bin mittlerweile recht müde. Ich möchte jetzt aber keinen in den vergifteten Apfel beißen, um zu schlafen, sondern einfach nur ganz normal ins Bett gehen. Um das zu erreichen, müssten wir aber diesen Podcast zu einem Ende bringen. Deswegen meine Frage an dich, lieber Timo. Hast du noch irgendetwas, was du zu Snow White loswerden möchtest, oder können wir zu unserem Fazit kommen?
Nee, ich habe tatsächlich nichts mehr. Ich habe das mit dem Kostüm erwähnt und das war mir eigentlich das Wichtigste. Ich fand es bei dem Jonathan immer so interessant, also während der Schwiegerpapa, also der König, immer so einen perfekten Dreitagebart hatte, hatte der Jonathan immer einen perfekten Nulltagebart. Also das fand ich auch so.
Aber ganz ehrlich, so dieser König,
ganz furchtbar.
Dieser König zu Beginn, du siehst halt den König mit seiner Tochter interagieren und du hast, also bei mir war es so, ich merkte so, das ist nie und nimmer der Vater. Das ist nie und nimmer ein König. Das ist, was habt ihr, was soll das? Weißt du, wenn du halt einen Märchenfilm klassisch machst, dann stell mir doch deinen klassischen König hin, aber doch nicht sowas.
Naja, selbst Charlotte Copley als böser König in Maleficent war besser.
Ja.
Ja, und gleichzeitig denkst du halt auch, du siehst das junge Schneewittchen, du siehst dann die böse Schwiegermutter und denkst, das ist nicht die Schwiegermutter, die sind verwandt, die sehen sich wie aus dem Gesicht geschnitten aus. Also sie sah eh ähnlicher als die echte Filmmutter. Nee, aber ansonsten habe ich nichts. Lass uns schnell ein Fazit.
Kurze Frage noch, ich weiß, es ist ein Märchenfilm, aber weil ich bei Schneewittchen jetzt wirklich nichts zu tun hatte, also mein Gehirn hat nichts zu tun, da habe ich mir irgendwann Fragen gestellt, so, wie finanziert die das? Wie viele Leute leben da eigentlich? Weil du hast das Gefühl, im Prinzip ist es eine Burg, wo 5 Leute wohnen und das war's dann irgendwie. Und diese Zwergenhütte ist auch gefühlt nur 3,80 Meter von der Burg halt weg. Aber irgendwie war das ganz kurios, weil, wie gesagt, im Trickfilm ist es, glaube ich, ähnlich, aber da stört es mich nicht. Aber jetzt hier beim Realfilm irgendwie, weiß ich, vielleicht liegt es einfach daran, weil ich mein Gehirn nichts sonst zu tun hatte, aber das waren so die Fragen, die sich so durchgeschlungen haben. Wie zum Beispiel auch, die Königin steht auf Diamanten, die Zwerge bauen die ganze Zeit Diamanten ab, es kommt nicht zur Sprache. Das ist so, warum?
Überhaupt nicht. Also, und das mit der Scale oder mit den Verhältnissen, ey, wir sind ja schon wirklich wenig gewöhnt. Wir sind gewöhnt, dass bei Indiana Jones Flugzeuge über die Landkarte, also wir sehen so Punkte auf der Landkarte, im Hintergrund wird ein Flugzeug eingeblendet, aber wir sind dann ja auch verwöhnt von Peter Jacksons Herr der Ringe-Trilogie, wo du das Gefühl hast, du erfasst eine ganze Welt. In jeder Szene wird dir zumindest gezeigt, guck mal, das ist die Landschaft, das ist der Ausblick. Und hier bei Schneewittchen denkst du so, das ist der Ausblick, also so 4x4 Meter. Bitte guck nicht zu weit und nicht zu genau. Das ist jetzt nicht echt. Also,
ein bisschen wie
das
bei ist
so das Anti-Brecht-Theater. Hier, nimm mal das, aber es ist nicht echt.
Hat so ein bisschen was von Ritter der Kokosnuss, so wenn der Vater seinen Sohn zum Fenster führt, so eines Tages sollen wir das alles dir gehören. Was, die ollen Gardinen? Ja. Gut, ich merke schon, ich fange an, Monty Python zu zitieren. Das ist ein gutes Indikator dafür, dass wir vielleicht langsam wirklich zum Fazit kommen sollten. Deswegen, mein lieber Timo, warum ist Schneewittchen für dich der beste Film des Jahres?
Weil man nie so sehr gesehen hat, wie 209 Millionen Dollar auf der Leinwand nicht aussehen. Also wer sich dagegen sowas wie The Brutalist für 9 Millionen anschaut oder was war noch vor kurzem, was auch so schnappergünstig war, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist Schneewittchen natürlich nicht, wie mein Kollege Stu das so ironisch gesagt hat, der Film des Jahres. Es ist eher so der egalste Film des Jahres. Ich wiederhole mich. Es ist nichts, was euch jetzt vom Baum runterlockt. Es ist wirklich nichts. Ich finde es auch nichts für, so besonders Spannendes für Kinder. Ich kann den also auch nicht für Eltern empfehlen. Ich bin nicht enttäuscht. Ich habe eigentlich das bekommen, was ich erwartet habe, nämlich eine visionslose Soße, die ich ungenießbar fand. Also ungenießbar, und das heißt wiederum nicht, dass das ein furchtbar schlechter Film war, sondern es war einfach ein furchtbar egaler Film, bei dem ich keinen Antrieb habe, den in den nächsten 10 bis 15 Jahren nochmal zu sehen. Wenn ich so alt werde, Gottlob.
Ja. Ich muss sagen, ich bin nicht enttäuscht, ich bin nicht sauer, aber ist es mir halt, es ist so, der Film ist komplett einfach Redundanz in einen Film gepresst. Es gab Momente, da war ich durch meine niedrigen Erwartungen erstaunt, wie teilweise gut das, teilweise, wie gesagt, ne, und auch immer nur für gewisse Phasen. Aber ansonsten, niemand braucht diesen Film. Wirklich, okay. Natürlich, wenn ihr Rachel Zegler-Fanboys seid, dann haut rein, viel Spaß. Wenn ihr Gal Gadot in sehr seltsamen Kostümen sehen wollt oder als alte Frau, dann bitte, no kink-shaming. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das ein Film sein soll, für den man ins Kino rennen soll. Der funktioniert für mich einfach nicht. Und der Schlimmste ist halt, das Schlimmste, was man einem Film eigentlich sagen kann, ist, ich fand ihn nicht scheiße, ich fand ihn nicht gut, ich fand ihn halt vollkommen egal. Und ich gehe mal davon aus, dass wenn der werte Timo und ich morgen früh unsere Äuglein ja öffnen werden, werden wir von diesem Film nicht mehr viel behalten haben.
Es ist exakt. Also deswegen haben wir auch uns sofort nach den jeweiligen Screenings hingesetzt und sofort gesagt, wir müssen das aufnehmen, bevor wir den Apfel des Vergessens, bevor wir davon naschen.
Ich möchte übrigens mal anmerken, dass ich zumindest als Werbegeschenk einen Apfel mit Schneewittchenaufdruck bekommen habe, den ich jetzt in meiner Tasche habe und den ich vermutlich wie in alten Schulzeiten einfach vergessen werde in dieser Tasche, bis er dann in 3-4 Tagen oder 3-4 Wochen dann persönlich rauskommt, um sich zu begrüßen. Gut. Meine Lieber.
Warum riecht das so Rott in meiner Tasche?
Genau. Ich glaube, ich weiß es nicht. Wir können zu unserem Schlusspunkt kommen. Ich möchte hier nochmal kurz anmerken, Schneewittchen läuft am 20. März. Wir haben beide, glaube ich, relativ deutlich gemacht, dass wir einen Kinobesuch nicht empfehlen würden. Aber hey, letztlich ist eure Sache. Wir sind hier nur, um Tipps zu geben. Ja. Und egal, was ihr macht, wir haben euch trotzdem ganz, 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 ganz doll lieb. Und ja. Was gibt es noch zu sagen? Uns gibt es im Internet, überall, wo es Podcasts und Likes gibt. Wir haben eine Website, www.tele-stammtisch.de. Wir haben einen Discord-Community-Server, wo ich jedes Mal die Adresse falsch sage. Deswegen, Leute, wir haben Shownotes. Geht da rauf, klickt da drauf und ihr werdet ohne Probleme weitergeleitet zu unserem Discord-Community-Server. Da könnt ihr uns Feedback geben, da könnt ihr so mit uns quatschen über Filme, über Serien, teilweise auch über Videospiele und Comics. Wir sind ja nicht so, wir sind ja offen für alles und würden uns sehr freuen, euch da begrüßen zu dürfen. Timo, habe ich irgendwas vergessen in meiner Abmoderation?
Nee, überhaupt nicht. Ich könnte uns auch sagen, dass ihr Schneewittchen total klasse fand. Das ist auch vollkommen okay. Also das ist zum Beispiel ein Film, bei dem ich sagen würde, ja, ich verstehe es nicht ganz, dass du ihn magst, aber es ist nicht schlimm. Deswegen, also gebt uns da gerne auch Feedback, wenn ihr euch doch ins Kino verirrt habt, weil nichts anderes Gutes lief. Startet ja diese Woche fast gar nichts.
Ja, dementsprechend
immer in Austausch kommen. Du bist da ja genau wie ich. Wir sind da ja manchmal aus der Redaktion nicht ganz so aktiv, weil wir einfach so wahnsinnig viel Zeit im Kino verbringen.
Wir sind schon arme Leute.
Das war jetzt auch sehr arrogant und aristokratisch. Nee, aber wirklich so. Also wenn ihr mal da mit uns in Kontakt treten kommt, seid da auch nicht irgendwie, genau wie ich das immer wieder sage, wenn ihr uns in persönlichen Gesprächen oder in persönlichen Begegnungen begegnet, doppelt gemoppelt, sprecht uns ruhig an. Wir beißen nicht.
Ich muss da immer denken an diese schöne Szene aus dem Simpsons-Film, wenn dann Tom Hanks steht so, hallo, mein Name ist Tom Hanks. Wenn Sie mich auf der Straße sehen, sprechen Sie mich nicht an.
Genau. Nee, uns dürft ihr ansprechen. Aber anfassen nur, also erstmal nicht und wenn dann nur nach Erlaubnis, also ein normaler Händedruck oder ein Fistbump wäre okay.
Es kommt drauf an. Also wenn ihr sexy seid, gerne. Aber das entscheiden wir.
Okay. Ja, ich bin verheiratet. Für mich ist das ja kein Kriterium mehr.
Okay, gut. Dann ja, bin ich als ewiger Junggeselle dann quasi hier der Schirmherr. Gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe alles gesagt. Viel Spaß im Kino oder was auch immer ihr macht und Märchen können wahr werden, aber vielleicht in diesem Falle im Kino. Bis dahin, macht's gut. Timo, das letzte Wort gebührt dir.
Tschüss.